Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Transparenzhinweis. Das Gespräch dieser Folge wurde ursprünglich auf Englisch geführt und mit Hilfe von KI-generierten Stimmen ins Deutsche übertragen. Wenn Sie das Gespräch lieber im Original hören möchten, wählen Sie bitte die englische Folge in Ihrem Player aus.
Das Schreiben von Romanen ist für mich ein Weg, aktiv Hoffnung zu gewinnen. Es ist ein Weg aus der Verzweiflung. Man muss nicht unbedingt eine extreme Erfahrung machen, um zu schreiben. Aber ich glaube wirklich, dass man sich mit seiner Existenz als Mensch auseinandersetzen muss. Ich finde es einfach faszinierender, wenn Menschen etwas haben, was nicht gelöst ist. Etwas zwischen ihnen und anderen Menschen, zwischen ihnen und der Welt. Und ich glaube, das ist es, wonach wir als Leser alle suchen. Denn wenn man einfach in alles nur so hineinpasst, will man kein Buch lesen. Die Männlichkeit ist irgendwie in Schwierigkeiten und ich bin froh darüber.
Dies ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Mein Name ist Silke Hohmann und ich spreche hier mit Autoren von Suhrkamp und Insel über ihre Literatur und über ihre Wahrheit. Hallo. Ich freue mich, den Autor Paolo Giordano zu begrüßen, mit dem ich über sein Leben, sein Schreiben und natürlich über seinen Roman Tasmanien sprechen werde. Herzlich willkommen, Paolo.
Hi, Silke.
Paolo, du wurdest 1982 in Turin geboren und hast einen Doktor in Physik gemacht. Dein Debütroman, Die Einsamkeit der Primzahlen, wurde ein internationaler Bestseller. Du schreibst Drehbücher, Theaterstücke, aber auch journalistische Artikel und Essays, zum Beispiel für den Corriere della Sera. Du lebst in Rom und Paris. Schon dein erstes Buch, Die Einsamkeit der Primzahlen, wurde ein großer Bestseller. Tasmanien war im letzten Jahr der meistgelesene Roman in Italien. Spürst du schon beim Schreiben, ob ein Buch ein Erfolg wird?
Ich glaube, man sollte lieber nicht an das Wort Erfolg denken, wenn man ein Buch schreibt. Es ist sehr schwierig, genau zu bestimmen, was Erfolg ist, besonders wenn es um Bücher geht. Ich denke, man kann vielleicht den Erfolg von Sachen wie Kleidung, die man auf den Markt bringt, vorhersagen. Vielleicht sogar von einigen Filmen oder Dingen, die im weitesten Sinn mit Unterhaltung zu tun haben. Man kann wahrscheinlich einen sehr erfolgreichen Song schreiben. Aber wenn es um Literatur geht, da ist es anders. Man sucht nach etwas. Ich als Schriftsteller versuche, an eine Art Rand, an eine Grenze zu gelangen. Und man kann nie wissen, was an dieser Grenze passieren wird und wie die Leute da draußen darauf reagieren werden, dass man sich an dieser Grenze befindet. Da wäre der Gedanke an Erfolg eher ungünstig und einengend. Wenn man etwas Neues schreibt, will man eigentlich immer so nah wie möglich an die Grenze des Ausdrucks und der literarischen Ambition herankommen.
Das ist eine gute Beschreibung. Eine Reise zu einer Grenze, die mal weiter weg und mal näher dran sein kann. Aber kannst du mir ein konkreteres Bild von dieser Grenze geben?
Naja, es gibt viele Arten von Grenzen. Wenn wir über Literatur sprechen, wie du weißt, gibt es stilistische Grenzen. Und ich glaube, dass wir als Leser und als Liebhaber von Büchern immer nach einer für uns ganz neuen Form eines Romans Ausschau halten. Aber bei Romanen geht es doch immer noch um die Form, die der Roman annimmt. Jedes Mal, wenn ich über einen Autor stolpere, der etwas geschrieben hat, das ich für ganz neu halte, merke ich, dass er eine Grenze überwunden hat. Und dann bin ich sehr glücklich als Leser, als Schriftsteller, als Mensch. Und dann gibt es da noch die existenziellen Grenzen, die man beim Schreiben zu erforschen versucht. Das können sehr tiefe Sehnsüchte sein. Es können Ängste sein. Es können tatsächliche Erfahrungen sein. Man muss nicht unbedingt eine extreme Erfahrung machen, um zu schreiben. Aber ich glaube wirklich, dass man sich mit seiner Existenz als Mensch auseinandersetzen muss. Also ja, es ist die Idee von einer Reise an die Grenze und dass man dort etwas beobachtet, etwas sucht oder einfach etwas findet. Man findet dort etwas und dann kommt man zurück und versucht das, was man gefunden hat, den Menschen in Form eines Romans näher zu bringen. Das entspricht meiner Vorstellung von dieser Arbeit, dem, worum es in dieser Arbeit geht.
Du bist Wissenschaftler und Autor, aber die Literatur und die Wissenschaft sind zwei sehr unterschiedliche Sphären mit sehr unterschiedlichen Zugängen zur Realität. Du bist in beiden Bereichen zu Hause und ich habe mich gefragt, ob du versuchst, mit zwei völlig unterschiedlichen Systemen gleichzeitig einen Sinn in der Welt zu finden.
Wissenschaft, wir sollten besser Wissenschaften im Plural sagen, weil es so viele verschiedene Ansätze zur Beschreibung des Universums gibt. Literatur, Philosophie und Psychologie sind für mich alles verschiedene Sprachen, Schlüssel, um sich der Realität aus verschiedenen Perspektiven zu nähern. Und ich muss sagen, dass die Physik für mich viele, viele Jahre lang die stärkste Sprache war. Aber als ich ungefähr 25 Jahre alt war und ich hauptsächlich als Physiker gearbeitet habe, wurde mir irgendwie klar, dass ich die Menschen aus der richtigen Welt vermisse. In der Beschreibung der Welt fehlten Menschen, menschliche Wesen. Und so wandte ich mich irgendwie instinktiv einer anderen Sache zu, die für mein Leben sehr wichtig war, dem Lesen. Und deshalb begann ich zu schreiben, um wieder eine Verbindung zu den Menschen herzustellen. Aber es stimmt, dass die Suche nach Bedeutung oder nach Verständnis oder eben das genaue Gegenteil von Verstehen, die Art und Weise, wie man nach einem Geheimnis im Herzen der Dinge sucht, für mich in beiden Ansätzen sehr ähnlich ist.
Lass mich mal etwas versuchen. Gewöhnlich wird Wissenschaft mit rationaler Wahrheit gleichgesetzt, während Kunst und Literatur als Orte der Erfindung angesehen werden, denen es an Beweisen oder Gegenbeweisen oder objektiven Kriterien fehlt. Würdest du zustimmen, wenn ich die Aussage umkehre und behaupte, dass es die Kunst ist, die den Beweis liefert und dass Wissenschaft nichts wäre ohne Narration und Spekulation?
Und ohne Geheimnisse. Ja, im Großen und Ganzen stimme ich mit deiner zweiten Version der Umkehrung überein. Das ist es ja, was wir vielleicht aus Erzählungen und Filmen und Büchern kennen, die die Geschichten von sehr berühmten Wissenschaftlern erzählen. Jeder spricht jetzt zum Beispiel über Oppenheimer. Aber da ist etwas Wahres dran, nämlich dass die meisten Leute, die ich getroffen habe und die in der Wissenschaft brillant sind, nicht aus einem Bedürfnis nach Rationalität zur Wissenschaft gekommen sind, sondern weil sie die Anziehungskraft von etwas Geheimnisvollem, von obskurer Macht spürten. Diese Macht befindet sich in der sehr dünnen Schicht der Dinge, die wir über das Universum wissen und im Zentrum dessen, was wir von dem großen Unbekannten kennen. Deshalb finde ich es auch so interessant, die Wissenschaft in die Kunst einzubeziehen, weil sie so groß ist. Es gibt eine ganze Welt von einfachen, faszinierenden Worten in der Wissenschaft. Wenn man sie auf poetische Weise betrachtet, verwandelt man sie in eine Art von Kunst. Sie leuchten sofort.
Und auf der anderen Seite können die Künste auch Wissenschaft und Physik in schöne Dinge verwandeln, die die Menschen erreichen können.
Und das brauchen wir. Das ist auch eine Frage der Notwendigkeit. Ich glaube, wir haben das alle in den letzten Jahren deutlich erkannt. Und die Jahre der Pandemie waren eine Art Grenze, die wir überschritten haben. Auch weil wir in Italien als Gesellschaft da sehr stark waren. Wir haben erkannt, dass wir ohne wissenschaftliche Erkenntnisse nicht mehr leben können. Man kann versuchen, ohne irgendein wissenschaftliches Verständnis in dieser Welt zu leben, durch dieses Leben zu gehen. So wie die Schule heute funktioniert, kann das sogar leicht passieren. Irgendwie kann man die Mathematik, die Wissenschaft, was auch immer, einfach ausblenden und vergessen. Aber die Wissenschaft wird dich nicht vergessen. Die Welt wird mehr und mehr von wissenschaftlichen Erkenntnissen geprägt. Und dieser Podcast, den wir gerade aufnehmen, wird wahrscheinlich von einer künstlichen Intelligenz in eine andere Sprache übersetzt werden. Wir befinden uns also in einer Welt, die sich in dieser Hinsicht sehr, sehr schnell verändert. Entweder man entscheidet sich dafür, blind zu sein und einfach durch die Welt zu gehen, ohne sie wirklich zu verstehen. Oder wir müssen Wege finden, um die Wissenschaft für die Menschen verständlicher und zugänglicher zu machen.
Wenn ich deine Texte lese, stelle ich fest, dass du eine große Sensibilität für Charaktere hast, die Einzelgänger oder außenstehende Individuen sind. Menschen, die nicht in die große Masse passen. In Tasmanien gibt es zum Beispiel einen jungen Studenten, der sich das Leben nimmt, und du beschreibst oft sehr zerbrechliche, ja tragische Figuren. Wie entwickelt man solche verletzlichen Persönlichkeiten? Wie lernt man sie kennen?
Nun, ich glaube nicht, dass überhaupt irgendjemand wirklich in die große Masse passt. Das ist eine interessante Art, es auszudrücken. Wahrscheinlich kann man es sich nicht aussuchen. Man gerät einfach irgendwann dort hinein, weil man keine andere Wahl hat, vielleicht auch, weil es an Möglichkeiten mangelt. Es stimmt, was du über die Figuren sagst, die ich beschreibe. In meinem eigenen Leben interessiere ich mich vor allem für Menschen, die eigentümliche Blickwinkel haben, die nicht im Zentrum stehen. Ich mag Menschen aus Randbereichen der Existenz. Ich denke auch, dass es auf der literarischen Ebene interessanter ist, die Realität aus einer Randperspektive zu betrachten. Wenn man eine Form betrachtet, dann ist sie ein Volumen. Aber wenn man sie mit einem starken weißen Licht beleuchtet, dann wird sie flach. Jede Form wird interessanter, wenn man sie in ein indirektes Licht taucht. Die Welt ist bei Sonnenuntergang und bei Sonnenaufgang reizvoller, weil das Licht flach ist und nicht so direkt. Ich denke, das ist bei Menschen und Figuren ähnlich. Ich finde es einfach faszinierender, wenn es Ungeklärtes gibt zwischen ihnen und anderen Menschen, zwischen ihnen und der Welt. Und ich glaube, das ist es, wonach wir alle als Leser suchen. Denn wenn man einfach in alles nur so hineinpasst, will man kein Buch lesen, dann geht man einfach raus und lebt sein angepasstes Leben.
Eine der vielen Krisen, die du in Tasmanien ausmachst, war aus meiner Sicht auch die Krise der Männlichkeit. Da ist zum Beispiel ein gekränkter Professor, ein Ehemann, der sich über seine Kinderlosigkeit Sorgen macht. Es gibt einen Kleriker, der beschließt zu lieben, obwohl er es nicht dürfte, aber er wird zurückgewiesen. Durch die Figuren forderst du deine Leserinnen und Leser zu tiefgreifenden Überlegungen über Erwartungen, über Rollen und alles, was damit zusammenhängt, auf. Aber anstatt deinem Publikum feststehende moralische Erkenntnisse zu präsentieren, nimmst du es an die Hand und beziehst es in den inneren Prozess deiner Figuren und die damit verbundenen Hemmnisse mit ein. Was sind die größten Herausforderungen, wenn es um Männlichkeit geht?
Die Männlichkeit ist irgendwie in Schwierigkeiten und ich bin froh darüber. Frauen mussten aufgrund ihrer Stellung mehr über ihren Platz in der Welt nachdenken. Sie mussten viel mehr reflektieren, so dass es eine lange Entwicklung von Anschauungen dazu gibt. Männer hingegen hatten das Privileg, nicht so viel über ihren eigenen Platz in der Welt nachdenken zu müssen. Und jetzt findet auf einmal ein schneller Wandel statt. Wahrscheinlich nicht schnell genug, aber schnell für die Maßstäbe vieler Menschen. Es gibt eine sehr junge Generation, die viele Dinge in Frage stellt. Und dann gibt es eine Generation, die etwas älter ist als meine, die oft sehr resistent ist gegen diesen möglichen Wandel, gegen eine neue Vision der Geschlechter. Italien ist in dieser Hinsicht ein sehr katholisches Land. Wir nehmen das also sehr stark wahr. Und dann gibt es meine Generation, die dazwischen liegt und die beides irgendwie sehr gut verstehen kann, aber diverse Schwierigkeiten hat, damit umzugehen und ihren Platz zu finden. Also meine Überlegungen in Tasmanien sollen natürlich keine endgültige Perspektive aufzeigen oder eine Antwort oder was auch immer geben. Als Physiker habe ich auch Phänomenologie studiert, also die Beschreibung der vielen Teilchen, die es im Universum gibt. Und ich betrachtete Tasmanien auch als eine Art Phänomenologie von jungen Männern im mittleren Alter. Ich hatte von Anfang an meine eigenen Probleme mit Männlichkeit, so wie eigentlich jeder. Und die Vorstellung, die ich in meinem Leben am meisten gehasst habe, war die von Männlichkeit, also der Männlichkeit des Mainstreams. Deshalb gibt es in meinen Büchern, nicht nur in Tasmanien, sondern es begann schon mit meinem ersten Roman und es ging auf verschiedene Weise weiter, immer den Versuch, die Ideen, die hinter dem Konzept der Männlichkeit stecken, zu dekonstruieren, zu hinterfragen und auch mich darüber lustig zu machen.
Du beschreibst die menschlichen Beziehungen so fein und beschäftigst dich auf der anderen Seite mit diesem wirklich großen Bild der Machtkonstellationen in der Welt, so wie sie sind. Daher frage ich mich, welchen Zusammenhang du zwischen den großen Problemen der Welt und den menschlichen Beziehungen im Kleinen siehst.
Ich habe das Gefühl, dass die großen und die kleinen Probleme jetzt viel enger miteinander verbunden sind, als sie es vielleicht noch vor 10 Jahren waren. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur an mir liegt und an der Tatsache, dass ich älter werde, aber ich spüre die Realität da draußen mehr. Ich habe das Gefühl, dass mich alles mehr betrifft als damals, als ich 20 oder sogar 30 war. Aber ich würde nicht sagen, dass es nur mir so geht. Das ist etwas sehr Reales, denn es gab in den letzten 10 Jahren, vor allem hier in Europa, Dinge, die alle nacheinander passiert sind und die in Tasmanien vorkommen. Die Jahre der Terroranschläge, die Angst vor der Klimakatastrophe, die zu einem Problem für alle wurde. Dann kam die Pandemie, jetzt gibt es den Krieg in der Ukraine. All diese Dinge kamen in unseren Alltag und unserem persönlichen Leben sehr nahe und ich habe das Gefühl, dass sie auch sehr heftig in unsere Beziehungen eindrangen. Und manchmal war mir das alles nicht mehr richtig klar. Ich hatte das Gefühl, dass es eine Kluft zwischen mir und dem Rest der Welt gab, wenn man es so nennen will. Tasmanien befasst sich also mit dem Gedanken, wie sehr die Außenwelt unsere persönlichen Beziehungen beeinträchtigt. Die Art und Weise, wie wir morgens mit unserem Partner sprechen oder wie wir uns Hoffnungen auf Kinder machen oder ob wir überhaupt Kinder haben wollen, aber auch andersherum. Wie stark beeinflussen unsere persönlichen Alltagsprobleme die Art und Weise, wie wir uns eine Meinung über die Außenwelt bilden? In diesem Roman gibt es viele Menschen, die, wie jeder andere auch, mit den Dingen des Lebens konfrontiert sind. Scheidungen, Verluste, Ehekrisen, was auch immer. Wir denken, dass wir uns rational gegenüber der Außenwelt verhalten würden. Aber ich glaube, wir müssen wirklich anfangen, das zu hinterfragen. Denn alles deutet für mich darauf hin, dass wir größtenteils irrational sind und dass diese beiden Dinge, der gefühlsmäßige Teil unseres Lebens und der meinungsgesteuerte Teil der Welt, auf sehr mysteriöse Weise miteinander verbunden sind.
Kannst du mir ein Beispiel nennen?
Ja, im letzten Monat schien die ganze Debatte über die ukrainische Invasion sehr klar zu sein. Es war interessant zu beobachten, dass es bei vielen der Menschen, die sich als, naja, wenn auch nicht pro-russisch, aber auch nicht wirklich pro-Ukraine bezeichnen, eine große Überschneidung mit denjenigen gab, die in den Jahren der Pandemie sehr skeptisch gegenüber den Impfstoffen waren. Sie wurden deswegen sogar gewalttätig. Also wo ist die Verbindung? Für mich liegt die Verbindung in den Problemen oder der Frustration oder der Wut, die in einem stecken und in der eigenen unbewussten Art und Weise, wie man sich selbst in der Gesellschaft und in der Welt und sogar in ganz persönlichen Dingen fühlt. Aber diese Dinge werden dann so dargestellt, als wären sie rational, sogar wissenschaftlich oder als würden sie auf Studien beruhen. Und das passiert in Tasmanien. Aber das, was in Tasmanien mit einer der Hauptfiguren geschieht, ist eher lustig. Irgendwann äußert er eine sehr sexistische Theorie über Frauen in der akademischen Welt und er untermauert seine Ideen mit Daten, die besagen, dass die Wahrheit auf Daten beruht und wenn man über gute Daten verfügt, dann kennt man die Wahrheit. Aber die Wahrheit ist ja eine ganz andere. Man kann mit Hilfe von Daten zu komplett falschen und erfundenen Wahrheiten gelangen, wenn man sie manipuliert. Die Wahrheit liegt also wohl in der Beziehung von dem, was da ist, und dem, wie wir es interpretieren. Und ich denke, das gilt wirklich für viele persönliche und auch für die scheinbar weit entfernten Dinge in unserem Leben.
Das war jetzt sehr interessant und ist auf jeden Fall eine zweite Überlegung wert. An einer Stelle in deinem Buch spricht der Protagonist mit seinem Freund Giulio über eine Struktur der Hoffnung. Im Moment scheint es so, als bräuchten wir wirklich alle eine positive Einstellung. Kannst du uns erklären, was eine Struktur der Hoffnung ist?
Ich bin froh, dass dir das aufgefallen ist, denn das ist ein entscheidender Gedanke, der im Zentrum des Buches steht. Vielleicht irre ich mich, aber die Leute charakterisieren andere häufig als optimistisch und pessimistisch. Und ich werde oft gefragt, sind sie ein Optimist oder ein Pessimist? Dann weiß ich nie, was ich darauf antworten soll. Das klingt für mich einfach nach der falschen Frage, nach der falschen Formulierung. Aber wenn ich darauf antworten muss, dann bin ich mir sicher, dass ich ein Pessimist bin. Ich verhalte mich wie ein Pessimist. Ich schreibe wie ein Pessimist. Ich sehe und erkenne instinktiv Probleme in der Realität und ich sehe Katastrophen voraus, die sehr leicht eintreten könnten. Es ist also schon irgendetwas in mir, das immer davon ausgeht, dass die Dinge schlecht ausgehen. Und es gibt auch irgendeinen tieferen Zusammenhang damit, dass ich schreibe, aber dem möchte ich ehrlich gesagt lieber gar nicht ganz auf den Grund gehen. Jedenfalls betrachten Giulio und der Erzähler, der mir bis zu einem gewissen Punkt sehr ähnlich ist, die Welt, vor allem in Bezug auf die Klimakrise. Und sie reden über die Atombombe, sie hat eine große Bedeutung in meinem Roman. Irgendwie wissen beide die gleichen Dinge, die Daten und Informationen, von denen sie ausgehen, sind mehr oder weniger die gleichen. Sie sind sich darüber einig, aber auf einmal gehen ihre Gefühle irgendwie auseinander. Darin liegt für mich die Struktur der Hoffnung in der Idee, dass die Hoffnung, die wir uns auf die Zukunft oder auf etwas Bestimmtes machen oder nicht machen, nichts mit den Fakten zu tun hat. Es hat einfach mit etwas zu tun, das strukturell in unserer Persönlichkeit liegt und das ist viel geheimnisvoller. Damit hat mir dieses Buch auch ermöglicht, verschiedene Strukturen der Hoffnung zu vergleichen. Habe ich damit deine Frage beantwortet?
Ja, total. Würdest du sagen, dass es möglich ist, Menschen zu dieser Hoffnungsstruktur zu verhelfen?
Ich glaube, es ist möglich und sogar notwendig, eine Form der Hoffnung zu schaffen. Ich kann dafür ein ganz konkretes Beispiel geben. Das Schreiben von Romanen ist für mich ein Weg, aktiv Hoffnung zu gewinnen. Es ist ein Weg aus der Verzweiflung. Allein die Tatsache, ein Romanautor zu sein und die Idee daran zu glauben, dass man einen Roman schreiben kann, ist eine Art Widerstand gegen den Untergang. Es gibt einen sehr interessanten Essay von der italienischen Schriftstellerin Elsa Morante. Sie schrieb diesen Text über die Atombombe in den Jahren, als sich die Bedrohung sehr nahe und beängstigend anfühlte. Sie war keine Wissenschaftlerin. Sie fängt also mit der Bombe an, kommt aber sofort davon ab und beginnt über die Dinge zu schreiben, die ihr Leben wirklich ausmachen, nämlich das Schreiben und die Kunst. An einer Stelle gibt sie eine Definition von einem Schriftsteller. Sie sagt, ein Schriftsteller sei jemand, der sich der Zerstörung entgegenstellt. Kunst sei das genaue Gegenteil von Zerstörung. Ich glaube wirklich, dass das der Fall ist. Und das ist nur ein Beispiel für das, was ich mache. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, Hoffnung zu verbreiten. Und das ist etwas anders als die gängige Vorstellung, dass Hoffnung etwas ist, was man einfach erhält. Denn das würde nur bedeuten, dass man optimistisch ist. Man ist dann halt optimistisch, egal was ist. Das ist etwas, das man in sich selbst trägt oder eben nicht. Aber das ist meines Erachtens ein bisschen irreführend. Ich denke eher über die Idee von Hoffnung schaffen nach.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Hoffnung zu empfangen oder aktiv zu hoffen. Wir sind nun beim Intermezzo unseres Podcasts angelangt. Das ist der Moment für eine kurze Fragerunde. Um die Sache aufzulockern, bevor wir tiefer in den Roman Tasmanien einsteigen, stelle ich dir einige Entweder-oder-Fragen und du musst schnell antworten. Bitte nicht zu ernst. Bist du bereit, Paolo?
Ich bin bereit.
Schrödingers Katze oder der Weltraumhund Laika?
Schrödingers Katze.
Deine Figuren in Tasmanien fragen sich, auf welchen ihrer Sinne sie nicht verzichten könnten. Welcher ist es für dich, hören oder sehen?
Hören.
Künstliche Intelligenz. Freund oder Feind?
Feind.
Du reist viel, Zug oder Flugzeug?
Zug, aber ich muss zugeben, ich fliege auch viel.
Rom oder Paris?
Oh, das ist schwer.
Das ist die Antwort?
Ja, das ist die Antwort.
Okay. Jetzt sollten wir über dein aktuelles Buch Tasmanien sprechen. Der Erzähler Paolo ist ein Wissenschaftler und Autor, der etwas den Halt verloren hat, nachdem er erfahren hat, dass er keine eigenen Kinder bekommen kann. Er und seine Frau geben ihre Versuche einer künstlichen Befruchtung auf und am Ende eines Kapitels wird sogar ihre Ehe in Frage gestellt. Zur gleichen Zeit scheint auch die Außenwelt aus den Fugen zu geraten. Das Buch spielt im November 2015. Nur wenige Wochen nach den Terroranschlägen in Paris. Paolo reist zur Weltklimakonferenz, wo er von düsteren Zukunftsszenarien erschüttert wird und beschließt, ein Buch über die Atombombe zu schreiben. Zusammen mit dem berühmten Physiker und Wolkenforscher Jacopo Novelli fragt sich Paolo, an welchem Ort auf der Welt noch eine lebenswerte Zukunft möglich wäre. Die Antwort der Wissenschaftler lautet Tasmanien. Falls die Welt im Chaos versinken würde, wohin würdest du gehen? Oder vielleicht sollte ich die Frage umformulieren, wenn die Welt beginnt im Chaos zu versinken, wohin gehst du dann? Wo ist dein Tasmanien?
Die Idee von Tasmanien, also einer Insel, auf die wir uns retten können, ist natürlich etwas vertrackt. Sie stammt eigentlich von einem wissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen Artikel, den ich gefunden habe. Tasmanien scheint also wirklich eine gute Option zu sein. Es ist aber sehr klein und wäre nur etwas für sehr wohlhabende Menschen, also für nur sehr wenige von uns. Ich vermute, dass du und ich nicht dazugehören würden und wir für uns andere Wege finden müssten. Geografisch habe ich mich auch schon entschieden, allerdings auf eine wenig intuitive, fast schon dumme Art und Weise. Denn während ich ja Tasmanien geschrieben habe, habe ich ein altes, verlassenes Haus im tiefen Süden von Italien renoviert. Und zwar im südlichen Teil von Apulien, einem sehr klimasensiblen Ort, der wahrscheinlich in naher Zukunft unter Wassermangel und extremer Hitze leiden wird. Aus wissenschaftlicher, rationaler Sicht war das also keine vernünftige Wahl. Aber es ist ein Ort, den ich liebe, und ich stelle mir gerne vor, dass ich dort Schutz finde. Das zeigt, dass wir zwar manchmal die Dinge schon wissen, wir aber in unserem Leben nicht immer dementsprechend konsequent handeln. Ich denke, dass diese Tatsache, nicht immer allzu konsequent zu sein, ein Beweis dafür ist, dass wir lebendig sind, dass wir Menschen sind und dass wir eben nicht nur unseren Verstand benutzen. Aber das Tasmanien, nach dem wir eigentlich suchen müssen, ist wahrscheinlich kein geografischer Ort. Ich würde sagen, es ist ein emotionaler Ort. Ich denke, die wahre Rettung, der Ort, wo wir uns sicher fühlen können, liegt vielmehr in ein paar wenigen menschlichen Beziehungen, die wir mit etwas Mühe ja aufbauen können.
Eine der Figuren, die für mich sehr interessant ist, natürlich sind sie alle sehr interessant, ist Novelli, weil er so widersprüchlich ist. Er ist ziemlich eitel und sehr selbstbewusst. Er ist ein Starphysiker und er antwortet auf eine Frage von Paolo, dass er glaubt, dass die Katastrophe mehr oder weniger schon losgegangen ist, dass sie unvermeidlich ist und dass es für alle umso besser ist, je eher man das akzeptiert. Novelli ringt aber bei der Frage, warum er selbst Kinder hat, um eine angemessene Antwort. Es gibt diesen großen inneren Widerspruch, wenn es darum geht, Kinder zu bekommen. Wir haben diese intelligenten, gebildeten Männerfiguren in dem Buch, die wissen, dass die Zukunft viele Probleme mit sich bringt. Und dennoch stürzt der Verzicht auf biologische Kinder einen von ihnen in eine tiefe Krise. Es ist ein Konflikt zwischen Fakten und einer sehr menschlichen Perspektive. Wir wissen, dass die Zukunft voller Bedrohungen ist, das heißt aber nicht, dass wir keine Kinder mehr wollen. Wie lässt sich dieser Widerspruch lösen oder wie können wir überhaupt beides gleichzeitig denken?
Ich glaube nicht, dass man ihn irgendwie lösen muss. Es wäre sogar sehr gefährlich, ihn rational lösen zu wollen. Auch in anderen Zeiten war es sicherlich keine gute Entscheidung, Kinder in die Welt zu setzen. Das ist einer der Gründe, warum ich in dem Buch auf das Nuklearzeitalter eingehe und auf die Jahre nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki in den 50er Jahren auf den nuklearen Wettlauf sozusagen. Die Vorstellung, die Bedrohung, dass die Menschheit innerhalb von 30 Minuten ausgelöscht werden könnte, war damals viel präsenter, als sie das jetzt ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebten die meisten Länder in Europa eine demografische Explosion. Die Menschen bekamen also gerade in dem Moment Kinder, als das Ende unmittelbar vor der Tür zu stehen schien. Ich denke nicht, dass das schockierend ist. Ich denke einfach, dass es schön ist, ein Kind zu haben. Und eines der Probleme für junge Paare heute ist das Gefühl, dass man alles in seinem Leben in Ordnung bringen muss, bevor man es sich erlaubt, ein Kind zu bekommen. Das macht es alles sehr geplant. Man denkt sehr viel darüber nach. Und wenn man anfängt, zu viel darüber nachzudenken, dann erscheint einem alles nur beängstigend. Meine Geschichte ist in dieser Hinsicht ganz anders. Und jeder Lebensweg ist bei diesem Thema allgemeingültig und einzigartig zugleich. Ich bin der Sohn eines Arztes, eines Geburtshelfers. Geburten waren also schon immer Teil meines Lebens. Ich hatte ständig mit Geschichten von schwangeren Frauen zu tun, mit Frauen, die ein Baby bekamen, mit Problemen, die damit verbunden sind und so weiter. Aus irgendwelchen zufälligen Gründen hat das mit der Person, mit der ich eine Familie gründen wollte, aber dann nicht funktioniert. Das ist der Ausgangspunkt für dieses Buch. Ich musste dann also meine Vorstellung davon ändern. Den Lebensentwurf, der sich für mich sehr natürlich anfühlte. Ich musste dann mit einem Verlust umgehen, der eigentlich gar kein Verlust war. Es war einfach Leid, ohne jeden Verlust. Es war das Ende einer Idee von einer Welt, die ich mir aufgebaut hatte. Und nun musste ich wieder neue Hoffnung für meine Welt schöpfen. Es gibt eine unauslöschliche Irrationalität und etwas in den wirklich wichtigen Dingen des Lebens, das nicht kontrolliert werden kann und nicht kontrolliert werden muss. Und das ist das Schöne daran.
Mir gefällt sehr, wie du uns mit der Geschichte über die Atombombe, dem wahrscheinlich gefährlichsten, was wir uns vorstellen können, daran erinnerst. Und in deinem Buch sagst du es, ohne es wortwörtlich auszusprechen, aber als Leserin habe ich es so empfunden. Oh, ja, richtig. Wir haben das überlebt. Damals war es eine wahnsinnig angespannte Situation. Und natürlich ist es noch nicht vorbei. Aber es ist gut, daran erinnert zu werden, dass wir es überstanden haben. Und jetzt im Podcast erzählst du uns, dass es in diesen brisanten Zeiten damals zu einer Bevölkerungsexplosion kam und dass es sehr menschlich ist, dann eben nicht nur rational zu handeln. Das ist einerseits beängstigend, aber gleichzeitig sehr schön.
Ja, wir sind heute im Grunde wieder dazu gezwungen, damit zu leben, dass wir wissen, dass unsere Welt in Gefahr ist. Also nicht die Welt selbst ist in Gefahr, aber die menschliche Zivilisation ist direkt bedroht von den Problemen, die mit dem Klimawandel zusammenhängen und von denen wir wissen. Und so befinden wir uns, darauf habe ich nicht geantwortet, aber es war eine wichtige Frage, tatsächlich bereits in einer tiefen Klimakrise. Wir als Gesellschaft müssen da aber noch einen Schritt weiterkommen und das auch anerkennen, denn die Wissenschaft ist ja in dieser Frage ziemlich eindeutig. Was braucht es also? Wie können wir diesen Schritt weitergehen? Für mich geht es da um Worte, die in der Klimadebatte benutzt werden. Beispielsweise das Wort Anpassung. In Anpassung steckt so viel Bedeutung, denn es geht ja nicht nur um eine Anpassung der Infrastrukturen und der Energieversorgung und all diese Dinge. Es geht um eine Anpassung, die von uns selbst, von jedem einzelnen Menschen verlangt wird. Und das Schwierigste an der Anpassung ist hier wieder unsere Hoffnung auf die Zukunft und die Art und Weise, wie wir unser Leben in 10, 20 Jahren leben und umgestalten wollen. Auch hier hat die Kunst meiner Meinung nach einen großen Einfluss. Nicht, dass sie etwas konstruieren könnte, aber sie kann zumindest eine Vorstellungskraft entstehen lassen.
Der Protagonist in deinem Buch, Paulo, leidet nicht und klagt auch nicht laut. Aber wir sehen, wie er seine Freude am Leben und seine Willenskraft verliert, sein Leben zu gestalten. Er ist unentschlossen, passiv, weicht aus. Vielleicht deshalb, weil er den Kinderwunsch aufgegeben hat oder vielleicht, weil es einfach so ist, wenn man um die 40 ist. Und ganz plötzlich taucht Eugenio im Roman auf, der leibliche Sohn von Paulos Partnerin Lorenza. Wie wir erfahren, war er immer ein Teil der Beziehung, ein Teil der Familie. Aber es scheint mir, dass der Protagonist das Kind erst sehr spät entdeckt. Warum?
Naja, das ist wirklich so passiert. Als ich Tasmanien schrieb, entschied ich mich für eine ungezwungene, eher zufällige Annäherung an ihn. Ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll, aber es gab keinen konkreten Plan. Ich habe mich beim Schreiben treiben lassen und manche Dinge habe ich vorher nicht geplant. Und ja, in meiner Vorstellung gab es am Anfang keinen Eugenio. Das Paar im Roman hatte überhaupt keine Kinder. Kein vorheriges Kind. Sie wollten ein eigenes Kind. Das entsprach aber nicht meinem eigenen, richtigen Leben. Denn meine Frau hat zwei Kinder aus einer früheren Ehe und ich lebe mit ihnen zusammen, seit sie noch sehr klein waren. Es gab also diese Realität, die ich auch im Roman nicht verleugnen wollte. An einem bestimmten Punkt, genau wie im Roman, kommt Eugenio, für mich ganz unerwartet, ins Bild. Er ist da. Aber er ist nicht wirklich das Kind, um das der Protagonist gekämpft hat, weil es nicht sein eigenes ist. Er ist aber da und er ist real. Ihre Beziehung könnte von Außenstehenden sehr leicht für eine Vater-Sohn-Beziehung gehalten werden. Was bedeutet das also? Von diesem Moment an wurde Tasmanien zu einer Art Untersuchung darüber, wo die Grenzen einer Eltern-Kind-Beziehung liegen. Sind sie überhaupt zu definieren? Oder gibt es Beziehungen, die irgendwie über diese Grenzen hinausgehen? Ich selbst hatte in meinem Leben das Glück, in solche Beziehungen zu stolpern. Und sie waren wirklich noch viel überraschender und herzergreifender als alles, was ich mir vorher hätte ausmalen können.
Das ist wirklich schön zu hören. Und ich fand es auch schön zu lesen, wie du das im Roman aufgebaut hast. Diese kleine Überraschung, diese neue Perspektive, die einfach kommt und plötzlich ist da eine neue Situation und auch neue Kraft. Ist das so ein persönlicher Ort der Sicherheit oder ein Zufluchtsort, an dem Paulo die Kontrolle über sein Leben wieder erlangt?
Naja, das alles hat nicht wirklich seine Situation verändert. Er hat nur gelernt, bestimmte Dinge nicht mehr so genau zu definieren. Die Benennung oder Kategorisierung von Beziehungen ist oft so erdrückend. Wir vermeiden es deshalb ja auch oft, vorhandene Beziehungen zu verändern oder sogar zu beenden, weil wir ihnen vorher eine bestimmte Definition übergestülpt haben. Wir haben oft große Angst davor, irgendetwas in unseren menschlichen Interaktionen genau zu definieren. Die Erfahrung, die der Protagonist macht, ist, dass er aufhören sollte, nach einer Definition zu suchen, nach einer Bezeichnung für seine eigenen zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn es kein eindeutiges Wort dafür gibt, dann braucht man vielleicht auch keins. Er ist da, Eugenio ist da, die Jahre, die sie zusammen verbracht haben und die Dinge, die sie erlebt haben, freudige Momente und schwierige Momente. Wie soll man das alles nennen? Ist es denn so wichtig, dass man das benennen kann?
Ja, und es gibt auch eine Beziehung von Eugenio zu diesem anderen neuen Vater, zu Paulo. Das ist auch etwas, das man nicht kontrollieren kann.
Ja, genau, man kann es nicht kontrollieren. Ich glaube, für manche Menschen ist es schwierig, die Kontrolle zu behalten oder die Kontrolle über Situationen zu gewinnen. Und es gibt andere Menschen, mich eingeschlossen, die das Gegenteil davon sind. Für die ist es eher schwierig, die Kontrolle abzugeben. Aber wir müssen die Kontrolle aufgeben, um leben zu können.
Das ist ein wirklich schöner letzter Satz. Wir sind jetzt nämlich auch am Ende unseres Gesprächs angelangt, aber noch nicht am Ende des Podcasts. Es gibt noch eine kleine Anekdote, die uns Paolo Giordano mitgebracht hat. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst, wie immer, raten, ob diese Anekdote wahr ist oder erfunden. Und wenn ihr glaubt, zu wissen, was richtig ist, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast@surkamp.de und schreibt uns Dichtung oder Wahrheit. Und unter den richtigen Antworten verlosen wir 3 signierte Exemplare des Romans Tasmanien von Paolo Giordano. Paolo, du kannst loslegen.
Also, das war im Sommer vor etwa 2 Jahren. Ich saß in Rom mit einem Freund in einem Restaurant und habe dummerweise mein Handy und meine Brieftasche auf den Tisch gelegt. Plötzlich sauste ein Motorrad vorbei und beides wurde mir gestohlen. Das mit der Brieftasche war nicht so schlimm, aber das Telefon war ein großes Problem. Ich konnte dann innerhalb von ein paar Tagen alles wiederherstellen, einschließlich aller Passwörter, aller Apps und allem, was so dazugehört und was unser Leben bestimmt, mit einer Ausnahme. Ich konnte nirgends das Passwort für Instagram finden. Ich hatte also keine Möglichkeit, wieder Zugriff auf meinen Account zu bekommen. Ich bin nicht wirklich aktiv auf Instagram, aber ich habe mich daran gewöhnt, es zu haben, und ich wollte den Zugang nicht verlieren. Also habe ich diesen sehr aufwendigen Vorgang gestartet, um wieder auf das Konto zugreifen zu können. Das war ziemlich kompliziert, aber ich habe es hinbekommen. Doch am Ende habe ich Zugriff auf einen Account bekommen, der überhaupt nicht meiner war. Er gehörte einem anderen Paolo Giordano. Paolo Giordano ist halt ein sehr häufiger Name in Italien. Es gibt hunderte von uns. Ich bin also im Leben eines anderen Paolo gelandet. Und das war ein ganz anderes Leben als meines. Da ging es viel um Fußball und Autorennen und so. Und eine Zeit lang blieb ich in diesem Leben. Ich habe sogar ein paar Posts geschrieben, aber nichts passierte. Niemand beschwerte sich. Es fühlte sich so an, als könnte ich zwischen einer Existenz, die ganz anders als meine war, und meinem eigenen Leben hin und her wechseln.
Fantastische Geschichte. Das könnte ein neuer Roman werden. Also, war das Dichtung oder Wahrheit? Schickt uns eure Antworten. Und an dieser Stelle möchte ich kurz daran erinnern, dass wir in den Shownotes einige Buchempfehlungen passend zu Paolo Giordanos Tasmanien zusammengestellt haben. Paolo, ich danke dir für dieses Gespräch. Es war großartig, dich im Podcast zu haben.
Ich danke dir.
Das war es von meiner Seite. Ganz wichtig, wenn ihr die aktuellen Podcasts nicht verpassen möchtet, abonniert den Allgemeinen Suhrkamp Newsletter. Da werden alle Podcasts immer vorgestellt und direkt verlinkt. Alles Liebe und Tschüss. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Suhrkamp und Insel, produziert von Bose Park Productions.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com